Das letzte Kapitel 4, ich lese da 1 bis 5. So beschwöre ich dich vor Gott und Christus Jesus, der die Lebenden und die Toten richten wird und bei seiner Wiederkunft und seiner Herrschaft. Predige das Wort, sei zur Stelle, ob es den Menschen recht ist oder nicht. Weise zurecht, drohe und ermahne in geduldiger Belehrung. Denn es wird die Zeit kommen, wo sie die rechte Lehre nicht ertragen werden. Sondern nach ihren eigenen Gutdünken werden sie sich selbst Lehrer suchen, weil sie stets auf Neues aus sind. Von der Wahrheit werden sie die Ohren abwenden und sich den Fabeleien zurückzukehren. Du aber sei in allen Dingen nüchtern, leidewillig, tu deinen Dienst als Prediger des Evangeliums, erfülle deine Aufgabe ganz. Wird die Zeit kommen, wo sie die Bibel nach ihrem Gutdünken anpassen werden, nicht sich selber nach der Bibel.
Heute Morgen, es handelt sich, wie angekündigt, um einen biblischen Vortrag zum Thema der Antichrist. Was sagt die Bibel dazu? Es wurde schon längst geplant, dass im Rahmen auch der Bibelstunden oder als Begleitung dazu am Schluss der drei kleinen Serien jetzt noch eine kleine Serie über die Endzeit mache mit drei Vorträgen, und wir beginnen also heute. Wir hatten gestern Studientag an der STH Basel zum Thema der Antichrist und die Abschaffung des Bargeldes, wo ich, Gott hat so geführt, das gleiche Thema behandelt habe. Gott weiß, dass ich in diesem Semester sehr viel zu tun habe, genug. So hat er das auch in die Zeitplanung mit hineingenommen, dass das jetzt also gerade passt. Natürlich waren gestern noch weitere Themen behandelt, vor allem die Abschaffung des Bargeldes von einem Wirtschaftsprofessor, der gläubig ist. Wir hatten einen ganz gefüllten Saal. Also wie kaum, so war der Saal gestern gefüllt. Das Thema ist sehr aktuell. Die Präsentation oder der Vortrag wird heute etwa 45 Minuten dauern, etwas länger als sonst normal eine Predigt. Habt bitte Geduld, ich denke, das Thema ist wichtig genug, dass wir uns dafür Zeit nehmen und genau hinschauen. Ich werde jetzt weniger auf die Zeitgeschichte eingehen von heute, sondern ich bin Bibelausleger, und die entscheidende Frage ist zuerst mal, was sagt die Bibel dazu? Folgende Übersicht, biblische Einführung, dann kurzer Einblick in die frühe Kirchengeschichte, dann haben wir die Visionen von Daniel über die vier Weltreiche und die Frage, wann kommt der Antichrist? Dann der Antichrist und sein System, die Zahl des Tieres und am Schluss das Wichtigste, Jesus bleibt Sieger. Ach, was wären wir, wenn das nicht so wäre. Zum Thema der Antichristen der Bibel. Was heißt Antichrist? Anti heißt entweder gegen oder anstelle von. Und beide Bedeutungen spielen hier eine Rolle. Zweitens, Christus, es heißt nicht Christ, sondern Christus. Deswegen spreche ich auch vom Antichristus, weil das Wort Antichrist missverständlich ist. Das habe ich schon früher gemerkt, als ich im Gymnasium biblische Glaubenslehre unterrichtet habe. Dann haben sie das Wort Christ im Sinn von einem Christen gedeutet. Es hier aber gemeint Christus. Griechisch Antichristos, und Christos heißt hebräisch Messias oder Mashiach, und das heißt Gesalbter. Der verheißene König, der verheißene Erlöser ist damit gemeint, mit Christos. Und hier geht es um eine Person, die gegen diesen Christus ist und die sich an die Stelle des wahren Christus setzt. Deswegen ist es zu beachten, dass beide Bedeutungen von Anti hier eine wesentliche Rolle spielen. Aber was sagt nun genau die Bibel darüber? Wenn wir dann eine Konkordanz zur Hand nehmen und schauen, wo kommt das Wort in der Bibel vor, dann sind wir vielleicht erstmal überrascht, dass es gar selten vorkommt und vielleicht ein bisschen anders, als wir das so verstanden haben. Das sind 4 Stellen, 3 aus dem 1. Johannesbrief und 1 Stelle aus dem 2. Johannesbrief. Also nur in den Johannesbriefen. Johannes war ein Apostel Jesu Christi, der dann auch das Johannesevangelium geschrieben hat und die Johannes-Offenbarung. Wir werden uns natürlich dann noch der Frage zuwenden, wo kommt der Antichrist anderswo in der Bibel vor, ohne dass der Name vorkommt in diesem Sinn. Schauen wir uns erstmal die 4 Stellen an. 1. Johannes 2,18. Kinder, das ist eine ganz typische Formulierung für Johannes, wenn er an die Gläubigen schreibt, an die Gemeinden. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichristus kommt, so sind jetzt schon viele Antichristusse aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ist es ein Antichristus oder sind es viele? Kommt er am Ende oder kam er schon damals? Die Frage stellt sich hier. Lesen wir weiter. 1. Johannes 2, 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Hier geht's um das Wesen des Antichristus. Was charakterisiert ihn? Und ein wichtiges Merkmal ist, dass er den Vater und den Sohn leugnet. Jesus als Sohn Gottes. Und dabei zu beachten, dass für Johannes klar ist, wie schon für Jesus klar war, wer Jesus leugnet, leugnet auch den Vater. Die Juden haben zwar Gott als Vater angenommen oder betrachtet, aber Jesus abgelehnt und Jesus sagt, wenn ihr mich verwirft, dann verwirft ihr auch den, der mich gesandt hat, das ist der Vater. Das gehört unbedingt zusammen. Weiter 1. Johannes 4, 2b bis 3. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, also wahrer Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Was sagt Johannes? Nicht der Antichristus ist schon in der Welt, es sind schon viele, sondern hier heißt es, der Geist des Antichristus ist schon da. Und das ist für Johannes ein Hinweis, dass der Antichristus noch kommt. 2. Johannes 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Und dies ist der Verführer und der Antichristus. Der Menschen verführt, weil er sagt, Jesus sei nicht der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Das ist also ein wesentliches Merkmal. Wir haben hier erstens die Unterscheidung zwischen dem einen Antichristus und den vielen, die damals schon da waren, die sich also irgendwie als Messias ausgegeben haben. Die gab es im Judentum schon sehr früh, die haben auch schlussendlich zum Römischen Krieg geführt, im Jahr 66 bis 73. Und dann haben wir zweitens die Unterscheidung zwischen dem Antichristus und dem Geist des Antichristus. Auch wenn Paulus im 2. Thessalonicher Brief 2 nicht das Wort Antichristus verwendet, so macht er dort eine sehr ähnliche Unterscheidung und diese Stelle ist immer auch auf den Antichristus bezogen worden und ich meine zu Recht, wie wir das noch sehen werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 7 und 8. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart er es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, ich werde heute nicht weiter darauf eingehen, das ist dann für das nächste Mal ein Thema im Zusammenhang mit der Entrückung, welches jetzt zurückhält, aus dem Weg ist und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Hier spricht Paulus von dem Gesetzlosen, also von einem Menschen, der kommen wird und sich in den Tempel Gottes setzen wird und ausgeben, er sei Gott. Eben der Antichrist, würden wir sagen. Und Paulus unterscheidet von dem Geheimnis des Antichristus oder der Gesetzlosigkeit. Das Geheimnis war damals schon wirksam, aber der Gesetzlose wird erst vor der Wiederkunft Jesu kommen. Ja, erst vor der Erscheinung seiner Ankunft, weil Jesus ihn ja dann vernichten wird. Auch Jesus spricht von der Endzeit und warnt vor verschiedenen Christussen, Messiasen, können wir sagen, die sich an seine Stelle setzen werden und ausgeben, sie seien der Messias, der Erlöser. Paulus spricht vom Menschen der Gesetzlosigkeit und vom Sohn des Verderbens. Der Ausdruck Sohn des Verderbens ist doppeldeutig. Mit zwei Bedeutungen heißt erstens, er bringt das Verderben über die Menschen und zweitens, er ist, und das ist vielleicht noch wesentlicher, er ist dem Verderben geweiht, weil er schlussendlich Jesus ihn vernichten wird. Er ist dem Verderben geweiht. Dieser Mensch bringt den Religiösen oder die religiöse Verführung auf den Höhepunkt, wie wir das an verschiedenen Stellen in der Bibel lesen. Ich möchte vorläufig festhalten, es ist wichtig, dass wir sehen, der Antichrist stellt ein System dar, aber es handelt sich schlussendlich auch um eine Person an der Spitze des Systems. Man hat manchmal das eine gegen das andere ausgespielt. Man sagt, ja, es ist nur ein System. Es ist beides. Meines Erachtens ist klar, es ist beides. Ein System, aber es braucht auch jemand an der Spitze dieses Systems. Einblick in die frühe Kirchengeschichte. Polykarp war ein Schüler des Apostels Johannes, der jüngere Freund von Papias. Papias war ebenfalls ein Hörer des Apostels Johannes. Dieser Polykarp spricht von dem Antichristus in Anlehnung an die Johannesbriefe und bezeichnet ihn als den Erstgeborenen Satans. Jesus, der Erstgeborene Gottes, der Antichrist ist demnach der Erstgeborene Satans. Irenäus, etwa um 117 nach Christus geboren, lebte bis 202 nach Christus, schrieb um 180 nach Christus, wir können sagen, vielleicht das bedeutendste theologische Werk des zweiten Jahrhunderts, zumindest zählt das zu den bedeutendsten, gegen die Häresien heißt das Werk. Und Irenäus war der jüngere Freund von Polykarp. Also Polykarp, ein Schüler vom Apostel Johannes, und Irenäus, der jüngere Freund von Polykarp, so ist er sozusagen der Großschüler vom Apostel Johannes, das ist noch wichtig zu beachten. Und er sagt sogar, dass er Papias noch in seiner Jugend kennengelernt hat. Also Papias, der zweite ältere Schüler und Hörer von Johannes. Papias hat um 110, 120 nach Christus ein fünfbändiges Werk geschrieben, das leider verloren gegangen ist. Aber man kennt dieses Werk durch verschiedene Zitate bei Irenäus und Eusebius und so weiter. Irenäus bezieht ganz klar den Menschen der Gottlosigkeit aus 2. Thessalonicher 2 auf den Antichrist, und wenn es heißt, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst für einen Gott ausgeben, dann bezieht er das auf den Tempel von Jerusalem. Das ist beachtenswert, denn zur Zeit von Hyrenäus gab es den Tempel schon längst nicht. Der war im Jahr 70 nach Christus zerstört worden. Also 180 nach Christus gab es dort keinen Tempel, und trotzdem bezieht er das auf das Sitzen oder sich Setzen in den Tempel von Jerusalem während der dreieinhalbjährigen Herrschaft. Darauf werden wir noch zurückkommen. Das wird vor der Wiederkunft Jesu geschehen, und er spricht auch von der Ankunft des Antichristus, wie Paulus das macht im 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Auch das Tier in Offenbarung 13 wird auf den Antichristus bezeichnet, und die dreieinhalb Jahre, die hat er natürlich aus der Offenbarung, nicht aus 2. Thessalonicher. Die Offenbarung spricht von 42 Monaten oder von dreieinhalb Jahren. Der Name des Antichristus, sagt Irenäus, der werde erst später bekannt. Ich komme später dann darauf zurück. Interessant ist noch weiter, dass Irenäus den anderen aus Johannes 5, 43 auf den Antichristus bezieht. Jesus sagt zu den Juden in Johannes 5, 43, ich bin gekommen im Namen meines Vaters und ihr habt mich nicht angenommen. Wenn aber ein anderer kommen wird, und das bezieht Irenäus auf den Antichristus, und das ist immer wieder auf den Antichristus bezogen worden, deswegen gehen manche davon aus, der Antichrist werde ein Jude sein. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, Jesus sagt, den werdet ihr aufnehmen. Also ein anderer in seinem eigenen Namen sagt, ich bin der Christus, den werdet ihr aufnehmen. Und das zeigt die Geschichte, dass die Juden das immer wieder getan haben. Denkt man, Bar Kochba aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Bar Kochba-Krieg war 132 bis 135, wo die Römer die Juden dann radikal auch zerstört haben. Schlimm. Weiter zu Irenäus, er sagt, die Auferstehung der Gerechten werde nach der Ankunft des Antichristus sein. Das ist noch wichtig, sich zu merken für die Frage, wann wird denn die Entrückung sein. Also hier haben wir ganz klar im 2. Jahrhundert die Sicht, mit der Wiederkunft Jesu, mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu, hat der Antichrist ein Ende, Jesus wird ihn vernichten und dann geschieht auch die Auferstehung der Gläubigen und sie werden mit Christus herrschen für die 1000 Jahre, Offenbarung 20. Das haben wir schon so ähnlich bei Papias. Wir wissen leider nicht sehr viel über ihn, aber das ist bei Papias auch klar. Die haben Johannes so verstanden. Interessant ist weiter bei Irenäus, er geht sehr ausführlich auf den Antichristus ein, die alle Stellen angeschaut und er deutet all die Stellen aus Jesaja, die von der bösen Zeit vor der Wiederkunft Jesu sprechen, auf den Antichristus. Und er deutet die Zeit dann, wo das Heil kommt über Jerusalem und so weiter, das deutet er auf die Zeit nach der Wiederkunft Jesu, also aufs tausendjährige Reich. Erst Eusebius und Augustinus im 4. Jahrhundert haben dann gesagt, jetzt ist die Erfüllung dieser Verheißung. Als sie dachten, jetzt wird das Römische Reich christlich und damit kommen wir ins tausendjährige Reich. Das war also erst viel später. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn das so wäre. Heute sehen wir leider was anderes. Das Thema kommt dann später noch. Demnach können wir festhalten, Irenäus war überzeugt, der Antichrist wird kurz vor der Wiederkunft Jesu auftreten. Dann zu den Visionen Daniels. Wir haben dort das Standbild in Daniel 2, das Nebukadnezar sieht, das Haupt aus Gold, das bist du, sagt Daniel. Du, der König von Babylon, das ist also das babylonische Weltreich. Dann kommt die Brust aus Silber, Medo-Persien, die Hüfte aus Bronze, Griechenland. Die Füße, die geteilt sind, teils aus Eisen, teils aus Ton, das ist offenbar ein Hinweis auf das geteilte vierte Weltreich, das ist das römische Weltreich. Und das Tier in Offenbarung 13, also wer Offenbarung 13 liest, müsste unbedingt vorher Daniel 7 lesen. Und es ist ganz klar, dass Offenbarung 13 dort anknüpft. In Daniel 7 lesen wir, dass aus dem Meer, also aus dem Völkermeer offenbar, vier Tiere aussteigen. Zuerst der Löwe, steht für Babylon, der Bär für Medo-Persien, Panther für Griechenland, das dann in vier geteilt wurde, nach dem Tod von Alexander dem Großen. Und dann kommt ein furchtbares und außergewöhnlich starkes Tier. Und dieses furchtbare und außergewöhnlich starke Tier, das hat die Raubtiernatur der anderen drei zusammen. Und das ist in Johannes Offenbarung genauso. Es hat also die Raubtiernatur, und wenn hier vom Tier die Rede ist, dann muss man immer nicht an das Haustier denken, sondern an ein Raubtier. Das griechische Wort Therion bezeichnet das Raubtier. Und das ist hier gemeint. Das vierte ist also so grausam wie die anderen zusammen. Das erste, also Babylon, Medo-Persien, dann das zweite, Griechenland, das dritte, Römische Reich. Über Juda herrschten die Römer seit 63 vor Christus, seit Pompeius Jerusalem erobert hatte. 63 vor Christus war das. Und es gab Sagt nach der Johannes-Offenbarung einen vorläufigen Todesstoß im Jahr 476 nach Christus. Aber der ist demnach nur vorläufig. Nochmals weiter zu Daniel. Wir sehen dort, dass es ein kleines Horn gibt, und zwar zweimal im Zusammenhang mit dem dritten Weltreich und im Zusammenhang mit dem vierten Weltreich. In Daniel 8 im Zusammenhang mit dem dritten Weltreich. Und dieses kleine Horn bezieht sich dort offenbar auf Antiochos Epiphanes den Vierten. Antiochos Epiphanes der Vierte hat im Jahr 167 vor Christus nach einer Niederlage gegen die Ptolemäer, also gegen die Ägypter, in Jerusalem das Jupiter-Standbild aufgestellt. Und dort stand es 3 Jahre, bis die Makkabäer den Tempel wieder befreit haben. Das ist also hier das kleine Horn, aber das ist noch nicht das Endgültige. Es ist hier ein weiteres kleines Horn erwähnt im vierten Weltreich, in Daniel 7, Vers 8. Und von diesem kleinen Horn lesen wir in Daniel 7, Vers 22, Vers 19 bis 22. Daraufhin sagte Daniel, wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war und außergewöhnlich schrecklich, schreckenerregend, dessen Zähne aus Eisen und dessen Klauen aus Bronze waren, das fraß und zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das kleine Horn, das emporstieg und aus dem 3 andere Hörner ausfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen, gemeint sind die Heiligen Israel bei Daniel, wie es gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der, der alten Tagen war, das ist der wiederkommende Menschensohn, Jesus, Vers 13, 14 geht darauf ein, bis der, der alten Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gab, gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen die Königsherrschaft in Besitz nahmen. Das geschieht mit der Wiederkunft Jesu. Interessant ist weiter, dass Daniel zweimal auch vom Gräuel der Verwüstung spricht. Einmal im Zusammenhang mit dem dritten Weltreich. Antiochos Epiphanes hat das verwirklicht im Jahr 167. Und dann einmal Daniel 12, Vers 11. Offenbar im Zusammenhang mit der Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Dort heißt es in Bezug auf die Zeit, wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wenn also Israel wiederhergestellt sein wird, dann wird das Gräuel der Verwüstung auftreten. Und Jesus zeigt in seiner Endrede, dass das vor seiner Wiederkunft sozusagen wiederholt wird, was im Jahr 167 vor Christus geschah. Nur noch zu Paulus, er knüpft offenbar daran an und sagt, der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich dafür ausweisen, dass er Gott sei. Ich meine, das ist eine Anlehnung an Daniel, aber es ist interessanterweise, hat man in Thessalonich eine Inschrift gefunden, in einem größeren Tempel, und dort heißt Kaiseros Naos. Naos ist der Tempel, das Tempelhaus, das ist das gleiche Wort, das Paulus verwendet, das heißt des Kaisers Tempel. Und der Kaiser ist hier Augustus. Und es gibt auch eine Münze, Münzprägungen, die Augustus als den verehrten Gott bezeichnen. Also es ist eine ganz klare Anlehnung auch an den Kaiserkult in Rom, wie auch die Johannes-Offenbarung sich daran anlehnt. In Daniel 9 lesen wir dann ab Vers 24, dass der kommende Fürst, also der Antichrist, würden wir sagen, einen Bund für die vielen stark machen wird, und zwar eine Jahrwoche, gemeint ist eine Einheit von 7, heißt ganz einfach im Hebräischen, also 7 Jahre. 7 Jahre. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Und diesen wird der wiederkommende Jesus dann vernichten. Also Schlachtopfer und Speisopfer werden dargebracht. Und die werden dann verboten, wie das damals auch geschah. Gut, im Jahr 167 wurden die Juden gezwungen, Schweine zu opfern. Die halbe Jahrwoche, die findet ein starkes Echo in der Johannesoffenbarung. Bei Daniel ist von einer Zeit, von zwei Zeiten und einer halben Zeit die Rede. Das sind 3,5 Jahre. Oder dann ist von 42 Monaten die Rede in Offenbarung 11 und 13. Das sind 3,5 Jahre. Oder von 1260 Tage. Wenn man diese Tage durch 30 teilt, dann sind das 36 Monate oder 42 Monate und dann sind das 3,5 Jahre. Es ist also immer wieder die gleiche Zeit wird angegeben. Bis zur Hälfte wird der Antichrist demnach ein freundliches Gesicht zeigen. Und das ist die verführerische Kraft. Ein freundliches Gesicht. Er wird sie als Retter ausgeben. Und damit als der Messias. Aber in der Mitte ändert sich das radikal. Dann zeigt er sein wahres Raubtiergesicht. Betont wird damit sehr stark, dass seine Zeit beschränkt ist. Sie nimmt ein Ende. Und klar ist, betont wird ebenso, Jesus ist Sieger. Wann kommt der Antichrist? Das ist damit eigentlich schon gesagt. Wann kommt der Antichrist? Zurück zu Irenäus. Irenäus schreibt, wenn der Name des Antichristus in der jetzigen Zeit hätte bekannt werden sollen, dann wäre er durch den mitgeteilt, welcher die Offenbarung geschaut hat, also die Johannes-Offenbarung. Denn sie, die Offenbarung, wurde vor nicht langer Zeit, sondern fast in unseren Tagen gegen Ende der Regierung Domitians geschaut. Sie heißt im griechischen Text, ist es nicht 100% eindeutig, dass die Offenbarung gemeint ist. Im lateinischen Text ist es ganz klar, es ist die Offenbarung gemeint, die Johannes-Offenbarung. Im griechischen Text ist es vom Kontext her aber klar. Manche wollen darin Johannes sehen, weil sie sagen, die Offenbarung sei früher geschrieben, noch vor dem Tod von Kaiser Nero. Dann können sie sagen, Nero ist der Antichrist gewesen. Schön wär's. Für uns. Da wäre er längst vorbei. Aber hier wird ausdrücklich betont, nein, Johannes hat die Offenbarung unter Domitian gesehen. Domitian war Kaiser von 81 bis 96 nach Christus. Und wenn man in Ephesus ist, wo Johannes gewirkt hat, wenn man dort schaut, der älteste Tempel, der dort gebaut wurde für den Kaiser, wo man noch Überreste sieht, ist der Tempel von Domitian. Neben dem Krankenhaus von Ephesus in der oberen Schicht, da wo die Parlamentarier gewirkt haben. Also dort steht der Domitian-Tempel, der wurde also zu dieser Zeit dort gebaut. Eusebius bezieht sich später auf die Kirchengeschichte und schreibt, in dieser Zeit des Kaisers Domitians wiederum berichtet man, sei der Apostel und Evangelist Johannes noch am Leben gewesen und wegen seines Zeugnisses für das göttliche Wort verurteilt worden, auf der Insel Patmos zu wohnen. Es ist ganz beeindruckend, denn man muss wissen, Eusebius hatte eine Abneigung gegen die Lehre vom tausendjährigen Reich in Bezug auf die Zeit nach der Wiederkunft Jesu. Er wollte es gerne auf seine Zeit beziehen und um das zu relativieren, hat er gesagt, der Apostel Johannes habe nicht die Offenbarung geschrieben. Was macht er hier? Er sagt, Johannes sei auf die Insel Patmos gewesen, der Evangelist. Der Evangelist heißt hier, der das Evangelium Johannes geschrieben hat, der das Johannesevangelium geschrieben hat und der Apostel. Und das wissen wir aus Offenbarung 1, Vers 9, dass das der Verfasser der Johannes-Offenbarung ist. Also indirekt bestätigt er das. Wichtig ist hier zu sehen, das geschah in der Zeit von Domitian, also am Ende, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und Staufer schreibt dazu, wir lesen die Apokalypse, die Johannes-Offenbarung mit ganz neuen Augen, wenn wir sie so verstehen als die Apokalypse. Apostolische Gegenerklärung gegen die Kriegserklärung des Kaisergottes in Rom. Wir begreifen aber auch ihre geheimnisvoll verhüllende Bildersprache und ihre Vorliebe für alttestamentliche Formeln und Decknamen. Wenn wir die lebensgefährliche politische Situation bedenken, in der das Buch nicht nur geschrieben, sondern auch veröffentlicht wurde. Man kann auch weitere Zitate bringen. So heißt es zum Beispiel in Offenbarung 22, komm, du Morgenstern. Und das ist bekannt, es ist ein Text überliefert aus der Zeit von Domitian, vom Kaiser Domitian, wo es heißt, komm, du Morgenstern, unser Kaiser, so in etwa. Also ist auch hier eine deutliche Anspielung. Der Kaiser wird dort als Morgenstern bezeichnet, hier Jesus Christus. Damit ist ganz klar, Jesus ist der König aller Könige, nicht der Kaiser von Rom. Das wird somit vor der Wiederkunft Jesu geschehen, davon war Irenäus überzeugt. Und also, wenn der Antichrist kommt, vor der Wiederkunft Jesu und vor der Auferstehung der Gerechten. Auch Papias war dieser Überzeugung, Papias ein Freund des Polykarp und ein Hörer des Apostels Johannes. Eusebius meint später, Papias sei eingeschränkt gewesen seinem Verständnis und habe die Apostel falsch verstanden. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass Eusebius das anders verstehen wollte mit dem tausendjährigen Reich und das ihm nicht gepasst hat. Denn Irenäus hat Papias genauso oder Johannes genauso verstanden. Noch zur Bibel. Paulus sagt, dass Jesus, wenn er wiederkommt, durch die Erscheinung seiner Ankunft den Antichristen vernichten wird durch den Hauch seines Mundes, also durch sein Wort, das als Schwert hier betrachtet wird. Das Wort Erscheinung wird oft verwendet in Bezug auf die Wiederkunft Jesus, ein militärischer Begriff, der sich auf die plötzliche Erscheinung einer militärischen Macht erscheint, das Überraschende. Und Ankunft ist ein politischer Begriff, bezeichnet die Ankunft eines politischen Besuchs eines Fürsten und so weiter. Man ging dann aus der Stadt hinaus und hat ihn öffentlich empfangen. Das war die Ankunft und die Begegnung mit ihm. Jesaja spricht in Bezug auf den Spross aus dem Stumpf Isais. Isai war der Vater vom König David. Und damit ist der Messias gemeint, der als Nachkomme vom König David bezeichnet wird. Er wird den Gewaltigen, heißt es, schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Wann geschieht das? Bei seiner Wiederkunft. Und lest mal Jesaja 11, 1 bis 10. Anschließend gibt es dann Frieden zwischen Löwe und Schlange und Kinder und so weiter. Das geschieht alles anschließend. Dann Daniel 7, ab Vers 13 haben wir die Wiederkunft des Menschensohns und Vers 22 heißt es, ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der, der alt an Tagen war, der aussah wie ein Menschensohn, also der wiederkommende Jesus, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen die Königsherrschaft in Besitz nahmen. Auch hier wieder klar, bei der Wiederkunft Jesu wird er zerstört. Ebenso lesen wir das in der Johannes-Offenbarung ab Vers 11, wird die Wiederkunft Jesu beschrieben, dieses Mal nicht auf einem Esel, sondern auf einem Pferd des Krieges zum Krieg. Und aus seinem Mund, heißt es Vers 15, ging ein scharfes Schwert aus. Und weiter heißt es Vers 16, er ist der König aller Könige, der Herr aller Herden. Und er wird dann die zwei Tiere. Das ist das erste Tier, der Antichrist, und das zweite Tier, der falsche Prophet, werden in den feurigen Pfuhl, in die Gehenna geworfen, die Hölle, der mit Frevel brannte. Auch hier ist damit klar, der Antichrist tritt kurz vor der Wiederkunft Jesu auf. Noch zum Thema der Antichrist und sein System. Ich meine es von der Bibel her klar, dass es sich um einen politischen Machthaber handelt. Manche haben gesagt, der Papst sei der Antichrist, so schon Martin Luther. Ja, dann wären es viele Antichristusse, nicht viele Päpste. Oder die Frage wäre dann, welcher Papst? Nun, ich meine, es ist klar, dass es sich um einen politischen Machthaber handelt, aber Er wird begleitet von einem zweiten Tier. Und dieses zweite Tier wird als der falsche Prophet bezeichnet. Dabei handelt es sich offenbar um ein religiöses Oberhaupt. Und wir sehen, dass hier Religion und Politik eine Einheit bilden. Wir müssen ja sehen, unsere Welt heute wird religiöser. Nicht christlicher, aber religiöser. Wir sagen, wir leben in einer rationalistischen Zeit, das ist vorbei. Manche haben es noch nicht verstanden, dass die Zeit der Aufklärung eigentlich vorbei ist. Wir leben in einer immer mehr religiösen Zeit. Bis zu den obersten Politikern und Bankier und weiß nicht was. Sehr religiös, wenn es drauf ankommt. Aber das heißt noch nicht christlich, das ist was anderes. Die Ausführung dann, Offenbarung 17 und 18, da geht es um den Fall der Hure Babylons. Und Babylon wird hier bezeichnet als die Stadt auf sieben Bergen. Bergen, also Berge, Berge, Hügeln für unsere Verhältnisse hier in der Schweiz. Das ist Rom, das ist offensichtlich Rom. Rom ist die Stadt auf den sieben Hügeln. Und Babylon war schon sehr früh ein Deckname für Rom. Schon im 1. Petrus 5, 12, 13 ist Babylon offenbar ein Deckname für Rom. Das heißt, hat etwas mit Rom zu tun. Und wir sehen hier in diesen Kapiteln, wie Politik, Religion und Wirtschaft eine Einheit bilden. Und das sehen wir heute schon vor unseren Augen, dass es immer mehr der Fall ist. Das Weltwirtschaftsforum, glaube ich, war das irgendwann in Japan neulich, habe ich gehört, dass zum ersten Mal dann einen heidnischen Tempel gegangen sind und diese Gottheit verehrt haben. Man sucht gemeinsam nach Lösungen für die Probleme, die der Wiederkunft Jesu vorangehen. Da sind Naturkatastrophen, das sind Kriege, Hungersnot, Armut, Krankheiten und so weiter. Und wir können ja sagen, wunderbar, wenn man gemeinsam nach Lösungen sucht. Aber es ist eine Verführung dahinter. Und es werden Scheinwunder geschehen, also lügenhafte Wunder durch den Antichristen, und auch viele Fromme werden verführt werden, also Gläubige. Jesus sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Und viele werden sich verführen lassen. Wer aber aushalt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Paulus sagt, dass diejenigen, die die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben, die werden verführt werden. Achten wir auf die Formulierung. Christsein heißt, die Liebe zur Wahrheit annehmen. Und die Wahrheit haben wir im Wort Gottes. Natürlich auch in Jesus Christus, aber es gehört eng zusammen. Und wer diese Grundlage nicht hat, der wird sich verführen lassen. Es gibt also eine Einheitsreligion mit einem kirchlichen Oberhaupt und ein einheitliches politisches System mit einem politischen Oberhaupt. Und beide werden eng zusammenarbeiten. Und die Lösung der Probleme sucht man vor allem im religiösen Bereich. Man verpflichtet sich dabei lediglich auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, was mir sehr gut passt als Mennonit. Und der Ehrfurcht vor dem Leben, auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung. Was ja gut wäre, wenn dann die Bibel der Maßstab wäre. Frage ist, was ist Gerechtigkeit? Auf eine Kultur der Toleranz. Toleranz heißt ja eher Gleichgültigkeit. Toleranz im eigentlichen Sinn heißt tolere ertragen. Das sollen wir als Christen. Und eine Kultur der Gleichberechtigung. Auch hier die Frage, was heißt Gleichberechtigung? Wer dann sagt in dieser Kultur, dass es die eine Wahrheit gibt, dass Jesus die Wahrheit sei, dass sein Wort die Wahrheit sei, der gilt als Fanatiker und als Störer des Weltfriedens. Das ist so, müssen wir damit rechnen. Hans König, der Schweizer Theologe, hat schon 1997 geschrieben, Zitat, blinder Wahrheitsfanatismus hat noch zu allen Zeiten und in allen Kirchen und Religionen hemmungslos verletzt und gemordet. Kann man schon sagen, dass es stimmt. Aber die Frage ist, was bezeichnet man als blinden Wahrheitsfanatismus? Das ist die Frage. Wenn ich sage, die Bibel ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, dann kann man das schon als blinden Wahrheitsfanatismus bezeichnen, weil ich ja alle anderen damit ausgrenze. Aber lies mal die Bibel. Entweder ist Jesus die Wahrheit oder ist nicht, dann ist er der größte Lügner. Was dazwischen gibt's nicht. Muss man auch mal deutlich sagen. Entweder ist Jesus die Wahrheit oder ist der größte Verführer. Und man kann nicht Belzebub mit Belzebub austreiben. Das geht nicht. Der Antichrist bezeichnet sich als Christus, als der Messias, und damit hat der eigentlich Messias Jesus keinen Platz. Zu der Zahl des Anti oder des Tieres des Antichristus. Das lesen wir in Offenbarung 13, Vers 18 bis Vers 16 bis 18, dass das zweite Tier, der falsche Prophet, alle Menschen dahin bringen, Zitat, dass man ihnen ein Zeichen an ihre rechte Stirn, Entschuldigung, ein Zeichen, das heißt ein abgedrucktes Zeichen, an ihre rechte Hand oder, achten wir auf das oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Saal des Tieres hat, das Zeichen des Tieres, das Zeichen wird jetzt näher beschrieben, den Namen des Tieres oder, wieder das oder die Zahl seines Namens. Entweder hier auf der rechten Hand oder hier, entweder den Namen des Tieres oder die Zahl des Namens. Um das zu verstehen, müssen wir wissen, dass Namen damals oder dass Buchstaben auch Zahlenwert hatten. Zum Beispiel A gleich 1, B gleich 2. Und so wurden Namen verschlüsselt weitergegeben. Wenn man zum Beispiel sagt, wenn man meine Buchstaben zusammenzählt, muss man wissen, dass man meinen Vornamen mit C schreibt, nicht mit K. Da gibt es einen anderen Wert. Und wenn man es zusammenzählt, dann gibt es den Zahlenwert 31. Wenn nun jemand sagt, Zahlenwert 31 hat gesagt oder Zahl 31 hat gesagt so und so, dann kann man das nur dann ausrechnen, herausfinden, dass ich gemeint bin, wenn man weiß, dass es sich um mich handelt. Sonst wird man es nie herausfinden bei den vielen Namen, die es gibt. Das heißt, es muss vorher klar sein, es ist diese Person, und dann ist das eine Bestätigung. Der Name des Tieres ist die Zahl 666. Und das Wort Zeichen heißt griechisch Charagma. Charagma kommt von Charasso. Charasso heißt einkratzen, verwandt mit unserem Begriff Charakter. Charakter heißt eigentlich so wie Einpräger. Dann im Sinn von Einprägung, Jesus wird als der Charakter Gottes bezeichnet, Offenbarung 1, Hebräer 1, Vers 3. Also es wird etwas eingeprägt. Das kann eine Art Code sein, durch Laserstrahlen vielleicht, oder eine Art Chip. Und das kennen wir heute schon immer mehr. Das wird immer mehr verbreitet, dass man Chip hat. Und wie praktisch ist das? Man so ein Chip fährt, zum Supermarkt geht, einfach kann niemand fälschen, kann niemand mein Konto irgendwie knacken, mein Geld stehlen, mein Geldbeutel stehlen, ist nichts drin. Ich habe alles da, oder hier. Wir haben gestern gehört, in einem Vortrag, wie das begründet wird, die Abschaffung des Bargeldes und was dahinter steckt und was es auch für scheinbare Vorteile hat. Aber wir haben auch die andere Seite gehört. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte nur den Co-Chef der Deutschen Bank zitieren, der im Januar dieses Jahres, 2016, gesagt hat, in 10 Jahren wird das Bargeld verschwinden. Denn es ist teuer und ineffizient. In 10 Jahren wird das Bargeld verschwinden, also noch vor meiner Pensionierung voraussichtlich. Damit gibt es ein weltweites Kontrollsystem. Verbrecher können aufgespürt werden. Ja, kann man schneller finden. Kann man sagen, ja wunderbar. Aber wir müssen aufpassen. Denn erstens werden dann wir als Verbrecher gelten. weil wir den Weltfrieden stören. Zweitens ist das nach der Bibel unwiderruflich. So lesen wir in Offenbarung 14, Vers 9 bis 11. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Zeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er vom Wein des Grimmes Gottes trinken, der unvermischt dem Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Frevel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm gequält werden. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Und deswegen ergänzt der Verfasser Johannes in Vers 12 in Offenbarung 14, hier ist das Ausharren der Heiligen. Welche, achten wir darauf, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und das sehen wir immer wieder in der Johannes-Offenbarung. Das Wort Gottes ist eine Grundlage, dass wir bewahrt werden. Und gleichzeitig das Blut des Lammes. Beides gehört zusammen. Und beides zusammen schützt uns. Das Kreuz wird leer, wenn nicht das Wort Gottes die Grundlage ist. Das Kreuz von Golgatha wird leer. Deswegen ist es wichtig, dass wir am Wort Gottes festhalten. Wie Paulus sagt, wer die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Rettung nicht angenommen hat, der wird verführt werden. Die anderen werden nicht verführt werden, wer die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Die Zahl 666 ist heute schon längst keine unbekannte Größe. Manchmal sieht man das auf Autos, nicht in der Schweiz so sehr, weil wir mehr Nummern haben, aber in Deutschland fällt mir das sehr oft aus, 666. Und John Lennon, der Sänger von den Beatles, hat ein Gebet an Luzifer ausgesprochen. Das heißt, befreie die Leute, tu es jetzt, sein Name ist 666. Jesus sagt, darum seid wachsam. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Sagt Jesus immer wieder auch in der Johannes-Offenbarung. Darum seid wachsam, die Liebe wird in vielen erkalten. Am Schluss das Beste, darum geht es schlussendlich in der Johannes-Offenbarung. Es geht nicht darum, dass man jetzt nur noch Angst hat in der Welt, sondern es geht schlussendlich darum zu zeigen, dass Jesus der Sieger ist und bleibt. Das steht im Zentrum. Wird immer wieder betont, in Offenbarung 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses, durch das Bibelwort, das sie bezeugt haben. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Oder in Offenbarung 7 schon diese Vision, ab Vers 14 bis 17. Diese sind es, die aus der großen Trübsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen, also ihr Herz schlussendlich. Und sie weiß gemacht im Blut des Lammes Jesus Christus. Ich glaube, 29 Mal erscheint der Ausdruck, das Lamm in der Johannes-Offenbarung. Ganz zentral. Das Lamm, das überwunden hat, das ist der Löwe aus Juda, können wir nachlesen, Offenbarung 5, ab Vers 5. Das ist das Lamm, das geschlachtet wurde, ist der Löwe aus Juda, der überwunden hat. Darum heißt es weiter, sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. In seinem Tempel, und er auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Gott selbst. Wenn ihr Tränen weint, Tränen der Schmerzen, der Trauer, denkt daran. Gott wird jede Träne abwischen. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Bei der siebten Posaune ist dann geschehen, Das Reich, die Königsherrschaft der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Und darum sagt Petrus, umso fester besitzen wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und Jesus sagt im Zusammenhang mit der Einnahme von Jerusalem, sagt Jerusalem wird mit Füßen zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein wird. Und wenn ihr das alles seht, so erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter. Das heißt, wir schauen dem wiederkommenden Jesus entgegen. Wir warten nicht auf den Antichrist. Er kommt von selbst. Wir warten auf Jesus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Lamm, das geschlachtet wurde. Du bist der Löwe aus Juda, der gesiegt hat. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und es ist wunderbar, das zu wissen. Ja, auch der Antichrist ist schlussendlich nur ein Mensch. Auch wenn er der Kraft Satans wirken wird. Du hast Satan längst besiegt. Du hast ihn überwunden, auch wenn er noch umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Du hast ihn besiegt und so lesen wir auch, widersteht ihm Satan, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Herzlichen Dank, bewahre uns und bereite uns auch vor, wenn noch schlimmere Zeiten auf uns zukommen. Amen.